Ich fange einfach mal an. Okay, gut. Also die Spannung steigt. Mal schauen. Also ihr müsst euch mal onegospel.de übrigens. Genau. Das mal so ein bisschen zum Vorwand. Ich möchte jetzt mit euch über das Wort Gottes oder im Wort Gottes zusammenkommen. Es ist wirklich ein ganz spannender Text. Ich war, wie gesagt, vor etwa 1,5 Jahren war ich da und ich frage mal in die Runde, weiß jemand noch, über was ich gepredigt habe? Sehr gut. Sehr gut. Gibt es extra Kaffee nach dem Gottesdienst? Sehr gut. Genau. Der barmherzige Samariter. Lukas 10, die Verse 30 bis 37. Und wenn ihr jemand aufgepasst habt, geht es heute weiter in Vers 38. Ich bin ein Fan von Vers für Vers Predigten. Und davon kann ich einfach nicht abhalten. Genau, also wir gehen heute in das Lukas-Evangelium. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Lukas Kapitel 10, die Verse 38 bis 42 und dort haltet euren Finger mal drauf. Weil dort befindet sich eine wunderbare kleine Geschichte, die nirgendwo sonst im Evangelium auftaucht. Und es ist ein wirklich sehr einzigartiger Abschnitt, der die Absichten des Historikers, des Autors Lukas uns zeigt, indem er die Geschichte des Lebens und des Dienstes des Herrn Jesus Christus uns beschreibt. Und ich habe, wie auch schon erwähnt worden, diesen Abschnitt genannt, die Priorität des Christen. Priorität ist ein sehr häufig verwendetes Wort in unserer Zeit. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, die immer hektischer, immer unzusammenhängender, mobiler und verstrickter wird, in der das Leben immer schneller und buchstäblich von so vielen Dingen verschlungen wird, ist das Wort Priorität in aller Munde. Es geht darum, sein Leben zu ordnen. Man kann in seine Firma, in seiner Organisation, in seine Gemeinde Menschen einladen, Berater, die irgendwelche Workshops und irgendwelche Dinge uns überzählen wollen über Priorität. Man kann Bücher lesen, man kann auf Konferenzen gehen, wie man Prioritäten setzt. Man kann das alles lernen, auch online. Und wenn wir das Wort Priorität benutzen, dann sagen wir in der Regel, oder wir sprechen in der Regel von dem, was am wichtigsten ist, oder das, was am nötigsten ist. Aber ich möchte mit euch, wenn ihr mir erlaubt, noch ein paar Minuten dieses Wort näher betrachten. Und ich denke, es ist hilfreich, dieses Wort besser zu verstehen. Es ist eine Form des Wortes vorrangig. Also eine Priorität ist etwas, das vor allem anderen kommt. Sie geht allem anderen voraus. Es ist also das, was über allem steht, das, was wesentlich ist, das, was grundlegend ist, das, was vor allem Folgenden vorausgeht. Und wenn du über Priorität sprichst, dann sprichst du über dein Leben. Über die Dinge, die in deinem Leben stattfinden. Wenn ich jetzt gegebenenfalls mal hier durch den Ort gehe, Zellhausen, mal an die Tür klopfe und klingel und sage, sagen Sie mir noch mal, gute Frau, was ist denn so die Priorität Ihres Lebens? Oder ich gehe auf den Marktplatz und werde diese Frage stellen. Ich werde eine Reihe von verschiedenen Antworten bekommen. Wenn ich aber heute Morgen durch diese Reihen gehen würde und euch vielleicht einen Zettel und einen Stift in die Hand gebe und sage, was ist deine Priorität? Dann sollte die Antwort die gleiche sein. Ich möchte jetzt nicht, dass du drüber nachdenkst. Ich weiß, ich möchte nicht, dass ihr mir antwortet, aber denkt mal kurz drüber nach. Ich weiß, der eine oder andere hat schon das Wort Gemeinde, Familie, Beruf im Kopf gerade gehabt. Oder vielleicht ein Zeugnis sein, den Herrn lieben. Aber ich spreche nicht von Prioritäten plural. Ich spreche von die Priorität. Im Alten Testament hatte David eine gewisse Perspektive. Er sagt in Psalm 27, Vers 4, nur eines habe ich vom Herrn erbeten. Nur eines werde ich suchen. Im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi, das eine tue ich. Also der Heilige des Alten Testaments, David, hatte sein Leben auf eine einzige Sache reduziert, eine einzige Priorität. Und er sagte, es sei die Schönheit des Herrn zu sehen. Und im Neuen Testament sagte Paulus, seine einzige Priorität sei es, ihn zu kennen und dann seinem Ebenbild gleichgestaltet zu werden. Und hier in unserem Text, heute in Lukas Kapitel 10, haben wir eine Aussage, die aus dem Munde unseres Herrn selbst kommt. Und das ist im letzten Vers unseres Textes. Da heißt es, aber nur ein paar Dinge sind notwendig, wirklich nur eins. Also nicht nur David wusste, dass es nur eine Priorität gibt, nicht nur Paulus im Neuen Testament wusste, dass es nur ein Bestreben gibt, sondern unser Herr sagt hier, dass es nur eine gibt. Ich persönlich bin ein sehr einfacher Mensch. Ich mag keine komplexen Dinge. Ich mag Dinge, die auf das Einfachste reduziert sind. Je einfacher, desto besser. Was ich damit natürlich nicht sagen will, ist, dass es im christlichen Leben keine Schwierigkeiten gibt, keine Enttäuschungen gibt, keine Frustrationen gibt. Ich sage nicht, dass das christliche Leben nicht anstrengend ist, dass die Auslegung der Schrift nicht anstrengend ist, dass das Verständnis des gesamten Ratschlusses Gottes nicht alle meine Fähigkeiten fordert. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es hinter diesen ganzen Dingen eine einfache Sache gibt, die für die Christen die Priorität sein soll. Die gute Nachricht ist, es gibt nur eine Priorität. Die schlechte Nachricht ist, wenn du sie verpasst, dann verpasst du alles, was dahinter kommt. Was auch immer vor allem anderen kommt, was auch immer allem anderen vorausgeht, was auch immer zuerst kommt, definiert, informiert und motiviert alles andere. Und wenn du es verstehst, dann entfaltet sich, liebe Gemeinde, der Rest deines christlichen Lebens. Und wenn du es verpasst, dann hinkst du ohne die Möglichkeit, angemessen, gesegnet und nützlich im Reiche Gottes zu sein. Eine Priorität. Lasst uns kurz herausfinden, was diese ist. Ich möchte noch einmal den Text lesen, dass wir gemeinsam dort hineintauchen können. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Die Geschichte ist einfach genug, um eine einfache Aussage zu treffen. Das Gute ist, Maria hat es gewählt und Martha hat es verpasst. Aber ich möchte uns vielleicht noch einen kleinen Einblick geben über Lukas und in dem, was er hier gerade schreibt, dass wir diese Geschichte besser verstehen können. Wir sind jetzt schon seit einigen Monaten mit Jesus unterwegs, als er durch die verschiedenen Regionen reist. Er hat Galiläa verlassen, er ist jetzt, das ist im Norden, er ist in den Süden gegangen, nach Judäa und Perea und reist an die verschiedenen Grenzgebiete und predigt das Evangelium. Und wir erinnern uns, er hatte 70 Jünger ausgesandt, also 35 Zweierteams, die vor Jesus gehen sollten, in jedes Dorf und in jede Stadt und seine Ankunft proklamieren sollten. Manchmal haben sie ihn aufgenommen, sie haben die Botschaft geglaubt und wurden auf wunderbare Weise aus dem Reich der Finsternis und der dämonischen Macht gerettet. Und manchmal haben sie aber diese Botschaft und Jesus selbst abgelehnt. Aber nachdem die 70 ausgesandt hatte und durch jedes Dorf und durch jede Stadt gereist sind, kam Jesus und hatte das Reich Gottes proklamiert. Also wir sind jetzt mit Jesus unterwegs. Und da in Vers 38, da heißt es, als sie aber weiterzogen. Also sie sind schon lange unterwegs, sie sind weitergezogen, bis er dann später in Kapitel 18, 19 in Jerusalem ankommen würde und dort sterben würde. Und in dieser Reisezeit, die von Kapitel 10 bis Kapitel 19 geht, geht es, hör mir zu, vor allem in seiner Aufgabe als Lehrer, als Rabbiner. Die Wunder, die Zeichen sind ein bisschen in den Hintergrund getreten. Sie werden nur gelegentlich erwähnt. Aber der Schwerpunkt liegt hier auf die Lehre des Herrn. Und die Jünger, die Mathaten im Griechischen, die Nachfolger, sind jetzt in ihrem letzten Semester, in dem sie sich darauf vorbereiten, bevor sie selber ausgesandt werden, um das Evangelium bis ans Ende der Erde zu bringen. Das ist jetzt die letzte Vorbereitung, um den Willen Gottes zu verkünden, um sich darauf vorzubereiten, um vom Geist Gottes inspiriert zu werden. Und einige, wie wir wissen, werden dann das Neue Testament mitschreiben. Lukas ist nicht daran interessiert, wohin Jesus geht. Wir lesen hier in Vers 38, dass er in ein gewisses oder in ein bestimmtes Dorf kam. In Kapitel 11, Vers 1 betete Jesus an einem bestimmten Ort. Und so geht es hoch bis zu Kapitel 18, Vers 35, bis dann die erste Stadt wieder erwähnt wird, nämlich Jericho. Jericho unten am Toten Meer, von wo Jesus dann aufbrechen wird, bis er dann nach Jerusalem, also hoch nach Jerusalem gehen würde. Wir wissen ja, Toten Meer ist der niedrigste Ort auf Erden. Und wenn die Bibel sagt, dass er hoch nach Jerusalem geht, dann ist es wortwörtlich, ist die Reise geht nach oben. Und er würde dann dort in Jerusalem einkehren auf einem Esel und würde dort seine letzte Woche verbringen, bis er dann schließlich auf Golgatha am Kreuz für unsere Sünden sterben würde. Und so reist Jesus durch die verschiedenen Gebiete Galiläa, Perea und Judäa, nördlich, östlich, südlich und westlich. Aber wichtig ist, dass wir lernen, was er lehrte. Es ist eine, wie in der Privatschule, es ist eine private Unterweisung, die der menschgewordene Gott des Universums jetzt seinen Jüngern gibt. Und es ist in vielerlei Hinsicht die ehrergiebigste Zeit im ganzen Lukas-Evangelium. Wir haben ja bereits gelernt, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, sich selber zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen. Und jetzt werden wir herausfinden, was die Jünger denken. Aber was denken sie? Sie denken das, was ihr Herr denkt. Okay, aber was denkt er? Und das erfahren wir nur, indem wir hören, was er lehrt. Wir werden jetzt, da lade ich euch ein, die Haltung Marias einnehmen. Wir werden jetzt zu seinen Füßen sitzen und so nah wie möglich kommen. Und deine Aufgabe ist es, wie Maria zu sein. Deine Aufgabe ist es, zu sitzen, zu hören, was er sagt. Er wird uns über das Gebet, über Satan, über Dämonen belehren. Er wird uns über das göttliche Gericht und über die Heuchelei und Verfolgung und über das Leiden und über den Heiligen Geist lehren. Er wird uns vor Habgier warnen. Er wird uns über Zufriedenheit belehren, darüber, wie man mit Geld umgeht, wie man ein guter Haushalter ist. Es wird Lektionen über Einheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit geben. Es gibt Lektionen über göttliche Gerechtigkeit, über Demut, über Stolz, über den Preis der Treue zu Christus, über das Reich Gottes und wie man es betritt. Er wird uns lehren, wie der Himmel sich freut, wenn auch nur ein Sünder zu ihm kommt. Er wird uns über die Scheidung, über die Hölle, über Buße, über Vergebung und über eine ganze Menge Glauben lehren. Und du bist eingeladen, an seine Füße zu sitzen und zu hören. Die Lehre unseres Herrn ist unvergleichlich. Und dafür gibt es nur eine Haltung, die wir nehmen können. Und das ist, an seinen Füßen zu sitzen, so wie Maria. Und deshalb ist diese Geschichte hier drin, die so, sonst nirgendwo in den Evangelien auftaucht. Es ist, als ob der Lehrer kommt und sagt, gut, liebe Klasse, liebe Schüler, kommt, setzt euch, wir fangen jetzt mit dem Unterricht an. Und dieser Unterricht geht 6 Monate. Und die Lehre des Herrn, sie fordert eine Abkehr von der konventionellen jüdischen Weisheit, weil sie ist kraftvoll, sie ist dringend, sie ist lebensverändernd. Und für dich könnte es das größte Abenteuer deines christlichen Lebens sein. Und diese Geschichte wird ihren Höhepunkt erreichen in Lukas 19, Vers 28. Wenn Jesus nach Jerusalem einkehrt in dieser letzten Woche, die dann hoch bis Kapitel 23, wo Jesus dann sterben wird, und dann Kapitel 24, die Auferstehung. Wir sehen also die letzten Monate hier seines Lebens. Und er bereitet seine Jünger darauf vor. Und diese kleine Geschichte über Maria und Martha ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte. Wir wissen, Gott spricht durch sein Wort. Amen. Und Gott sprach durch seinen Sohn. In Johannes 8, Vers 26 sagte Jesus, ich habe viel zu reden, aber der, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich. Das ist das Wort Gottes durch den menschgewordenen Sohn. Wenn ihr den Menschen Sohn auferweckt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, dass ich nichts aus eigenem Antrieb tue, sondern dass ich das rede, wie mich der Vater gelehrt hat. Ihr wollt mich töten, einen Mann, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Also was für ein Privileg heute Morgen, dass wir hier sitzen dürfen in absoluter Freiheit. Was für ein Privileg das ist, das Wort zu studieren. Wir, Teil unseres Dienstes, haben letztes Jahr eine Reformationsstudienreise durch Deutschland gemacht. Wir waren 4 Tage unterwegs. und waren in Wittenberg und Eisleben und Eisenach und haben wirklich gesehen, was Menschen in unserem Lande auf sich genommen haben, dass wir das Wort in unserer eigenen Sprache haben. Wunderbar. Was für ein Privileg. Liebe Gemeinde, die wichtigste Realität auf der Welt ist die göttliche Wahrheit. Sie ist nicht nur für Menschen wichtig, die Christus nicht kennen, die Gott nicht kennen, die Bibel nicht kennen. Sie ist auch für diejenigen wichtig, die sie kennen. Aber es gibt so viele Christen, die dieses Wort nicht verstehen. Es gibt viele Prediger, die es nicht verstehen und nicht verstehen, wie wichtig es ist. Ich möchte nicht als Prediger, ich war einige Jahre auch Pastor, ich möchte nicht in eine Kanzel kommen und dir meine Meinung preisgeben. Ich bin nicht da, dir meine Meinung zu geben. Ich möchte euch nur sagen, dies ist das Wort des Herrn. Es ist nicht nur für Atheisten und Agnostiker und Mystiker und Liberale und Pragmatiker oder Gleichgültige. Es ist nicht nur für die Feinde der Wahrheit. Martha war kein Feind Jesu. Martha liebte Jesu. Sie glaubte an Jesus. Und sie war eine enge Freundin Jesus. Aber sie hat es nicht verstanden. Sie verstand nicht, worauf es ankam. Maria und Martha waren nicht im geistlichen, offiziellen Dienst. Aber das änderte nichts an ihrer Priorität, zu den Füßen Jesu zu sitzen und das Wort zu hören. Also es gilt nicht nur für eure Pastoren und Ältesten und Leiter, sondern die einzige Priorität für alle Christen ist es, das geoffenbarte Wort Gottes zu hören. Denn das hat Vorrang vor jeder anderen geistlichen Aufgabe, die durch die Schrift motiviert, informiert und definiert wird. Und diese Geschichte, finde ich, macht es so deutlich. Die oberste Priorität ist, höre, was Gott zu sagen hat. So, das war jetzt die Einleitung. Wir wollen jetzt anfangen, näher in diese Geschichte mal hineinzutauchen, dass wir es besser verstehen. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Meine Söhne schlafen da oben, aber gut. Absolut faszinierend. Als sie aber unterwegs waren, wenn du vielleicht nochmal Anhaltspunkt brauchst, Kapitel 9, 51, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir brechen jetzt auf und bewegen uns durch das Land nach Jerusalem. Und wir sind jetzt immer noch auf diesem Weg. Nicht mehr 9 Monate, sondern nur noch 6 Monate. Er kam in ein bestimmtes Dorf. Wir kennen allerdings den Namen dieses Dorfes, obwohl es in dieser Geschichte nicht steht. Der Name dieses Dorfes ist Bethanien. Woher wissen wir, dass es Bethanien ist? Wir wissen aus Johannes 11, 12, dass Maria und Martha mit ihrem Bruder Lazarus in Bethanien gelebt haben. Wir wissen, es ist nur 4 Kilometer, also ein kleiner Spaziergang eigentlich, von Jerusalem hinter dem Ölberg. Und dort haben sie gelebt. Bethanien war also so nah an Jerusalem, dass es wirklich so einfach nur ein kurzer Spaziergang wäre. Aber Jesus ist immer noch 6 Monate unterwegs, bis er dann später in die Stadt einkehren wird. Es ist also jetzt das Ende von vielen Monaten des Lehrens, des Berichtens über das Reich Gottes, des Heilens. Und wir sehen hier, dass Jesus nach Jerusalem, nach Bethanien gehen wird, Lazarus später von den Toten auferweckt wird und das dann der Grund ist, warum Jesus dann vor die Schriftgelehrten und Pharisäer gebracht wird, um gekreuzigt zu werden. Weil sie haben gesehen, dass Jesus die Menschen oder das Volk völlig in seinem Bann gezogen hat. Aber dieser Besuch, den Jesus jetzt hier hat, in Bethanien mit dieser Familie, mag das erste Mal sein, dass sie sich kennengelernt haben. Und zwischen diesem Besuch und dann später, wo er Jesus, Lazarus von den Toten auferweckt ist, kann es wahrscheinlich noch viele andere Besuche gewesen haben. Warum sage ich das? Ich sage das, weil es heißt hier in Vers 38, eine Frau namens Martha. Und wie es hier geschrieben ist, heißt es wirklich, dass sie wird uns das erste Mal vorgestellt. Das ist ein wirklich auch ein sehr formaler Weg, eine Person vorzustellen. Man sagt nicht, oh, die Freundin Martha oder Martha, sondern eine Frau namens Martha. Das heißt, das erste Mal, dass sie sich wahrscheinlich hier kennengelernt haben. Und eine Frau namens Martha in ihrem Haus hat Jesus willkommen geheißen. Martha ist ein aramäisches Wort und es heißt Herrin. Sie ist also nicht der Herr des Hauses, sondern sie ist die Herrin des Hauses. Und das passt zu ihr, denn offensichtlich ist sie diejenige, die die Gastgeberin hier im Hause ist. Sie ist wahrscheinlich auch die ältere von den zwei Schwestern, weil sie immer zuerst genannt wird. Und Martha war eine sehr beschäftigte Frau, eine sehr korrekte Frau, eine sehr hart arbeitende Frau. Wir hören hier in dieser Geschichte nichts von ihrem Bruder Lazarus, aber in Vers 39 wird uns ihre Schwester vorgestellt. Vers 39, sie hatte eine Schwester Maria. Hier wird aber nichts über Maria gesagt, gar nichts. Sie wird irgendwie nur am Rande erwähnt. Und doch, interessanterweise, obwohl sie nur am Rande erwähnt wird, wird sie zur zentralen Figur dieser ganzen Geschichte. Und sie wird zum Vorbild für uns alle, für den Rest unserer eigenen christlichen Erfahrung. Warum? Es wird hier nichts über ihre körperlichen Merkmale gesagt, es wird nichts über ihr Temperament gesagt, es wird nichts über ihre Persönlichkeit gesagt. Und alles, was man so in der Geschichte auch über sie sagt, wurde buchstäblich aus der Geschichte, aus dem Nichts erfunden. Für manche ist sie die Heldin des klösterlichen Lebens, des kontemplativen Lebens, sogar jemand, der von Nonnen als Vorbild angesehen wird. Aber wir wissen nichts über diese Frau. Wir wissen nichts über ihre Persönlichkeit, über ihr Temperament. Also man kann aus diesem einen Satz hier in Vers 39 nichts über sie sagen. Alles, was wir über sie wissen, ist, dass sie, als Jesus in ihr Haus kam, den Worten des Herrn zuhörte und zu seinen Füßen saß. Aber wisst ihr, das ist alles, was wir über sie wissen müssen. Und es ist genug, um etwas über sie zu sagen. Nämlich, dass sie, hör mir zu, ständig zuhörte. Wenn Jesus kam, dann lehrte er in dem Stadt, in dem Dorf. Er lehrte in ihrem Haus, er lehrte. Und sie ist da und sie hört zu. Und ich finde das so wichtig, weil es sagt, sie hörte auf das Wort des Herrn. Sie wusste, dass er der Herr war. Sie wusste, dass er ihr Herr war. Martha hat ihn Herr genannt. Es war eine gläubige Familie. Wir wissen nicht natürlich, wann sie zum Glauben kam, wie sie zum Glauben war. Das hat Lukas uns alles nicht gesagt. Aber sie hörte nicht nur auf die Worte des Herrn, sondern sie tat etwas, was für eine Frau bemerkenswert war in dieser Zeit. Sie saß an seinen Füßen. Das haben damals jüdische Rabbiner nie einer Frau erlauben würden. Nie. Frauen hätten in der Frauenabteilung sitzen können oder im hinteren Teil sitzen können. Aber sie saß zu seinen Füßen. Sie war so nah an ihm dran, wie sie nur konnte. Und ihre Position, ihre Haltung zeigt ihr großes Interesse an seinen Lehren. Sie ging so nah ran, wie sie konnte, um kein Wort zu verpassen. Sie war buchstäblich gefesselt von den mächtigsten, klarsten und wahrhaftigsten Worten dieses göttlichen Lehrers. Und da sitzt sie direkt an Jesu Füßen. Und das ist, ich denke mal, das ist auch heute noch eine Wortwahl. Man sagt, oh ja, ich bin in der Universität, ich sitze an den Füßen dieses Akademikers, dieses Professors, dieses Experten, wie auch immer. Aber es ist eigentlich ein Begriff, was aus der Antike kommt. Aber Frauen hatten damals dieses Privileg nicht. Damals hatten Rabbiner gesagt, es ist sinnlos, einer Frau was beizubringen, sie zu unterrichten. Aber Maria kümmerte sich nicht um diese konventionelle Wahrheiten oder Weisheiten. Sie war da und sie hörte auf die Worte des Herrn und desto näher, desto besser. Und sie zeigt die Haltung eines wahren Gläubigen. Hören wir noch mal kurz auf die Worte in Lukas 6, 47. Jeder, hör mir zu, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt, sagt Jesus, baut sein Haus auf einen Felsen. Im Vers davor, 46, warum nennst du mich Herr? Herr. Und tust nicht, was ich sage. Es reicht nicht aus zu sagen, dass ich der Herr bin, mich Herr zu nennen. Die zu mir kommen und mich hören und tun, was ich sage, diese sind wirklich mein. Und hier war Maria. Und sie sagte, Herr, sie hörte auf die Worte des Herrn. Es gibt Menschen in der heutigen Zeit, ich bin öfters in Gemeinden unterwegs, viele Menschen sagen, Herr, 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 ich glaube, ich glaube, ich glaube. Aber für sie hat es keine Priorität, zu kommen, den Herrn sprechen zu hören, um sein Wort zu kennen. Woran erkennst du einen wahren Gläubigen? Sie hören das Wort Gottes und sie setzen es um. Kapitel 11, 28, selig sind, die das Wort Gottes hören und es tun. Sie hatte den Wunsch, das Wort Gottes zu hören, und sie ergriff diese erstaunliche Gelegenheit. Hier war der Herr, er kam in ihr kleines Dorf, er kam in ihr kleines Haus, er kam in ihr kleines Zimmer, und sie saß zu seinen Füßen und hörte die Wahrheit Gottes von den Lippen des Herrn des Himmels selbst. Was für ein Privileg. Und ihre Priorität war es zu hören, diese Wahrheit zu lieben, zu glauben und nach dieser Wahrheit zu handeln. Christen, die glauben, können sich aber vom Wort Gottes ablenken lassen, oder? Ich möchte euch eine solche Person vorstellen. Vers 40. Hier sind zwei Worte. Aber Martha. Sie hat es nicht verstanden. Aber Martha war abgelenkt mit allen ihren Vorbereitungen. Übrigens, das Verb abgelenkt hier bedeutet, dass sie sich ablenken ließ. Sie wurde weggezerrt. Sie hat sich um dieses ganze Essen gekümmert auf der, wo der Herr schlafen soll, um alle Vorkehrungen, wie sie sich waschen und so weiter und so fort. Jesus war wahrscheinlich nicht alleine dort. Er kam mit seinen Jüngern, er kam mit einer Menschenmenge, die in dieses Haus gekommen sind. Und sie kümmerte sich darum, dass alles so arrangiert war, wie es sein sollte, dass ja nichts schief geht. In diesen Vorbereitungen hat sie sich wegziehen lassen, ablenken lassen von der Priorität, auf das Wort des Herrn zu hören. Und ich will ihr nur sagen, vergiss das Bett. Vergiss die Vorbereitung, vergiss das Essen. Nein, sie wurde buchstäblich weggezerrt mit diesen vielen Dingen. Es war so kraftvoll, seine Lehre, so aufschlussreich, so tiefgründig, so tief und doch so klar. Aber sie war so hektisch mit ihren ganzen Dingen, dass sie einfach alles aus den Augen verloren hat, was die Prioritäten in diesem Moment waren. Gegen Gastfreundschaft ist natürlich, wir wissen das, nichts zu sagen. Es wird in der Bibel sogar geboten. Es ist ein Gebot, Fremden freundlich zu sein. Es ist nichts falsch daran, dass wenn eine Frau ihr Haus hütet, Titus 2, Vers 4 und 5, da heißt es, dass Frauen das Haus hüten sollen. Also es ist nicht verkehrt, dass man irgendwelche Gäste bewirtet. Es ist gut. Es ist gut, diese Dinge zu tun. Ihre Hingabe ist lobenswert. Und natürlich hat sie das getan für den Gast aller Gäste. Aber sie hatte dabei ihre Prioritäten völlig verdreht. Sie wuselt überall herum und versucht das, was sie will, zu erledigen, wie sie es will. Und sie verliert dabei aus den Augen, dass der Herr des Himmels gerade in ihrem Hause sitzt und aus den Weisheiten und Wahrheiten des Reiches Gottes erzählt. Ihre Schwester hat es wahrgenommen, ihre Schwester hat es gesehen, ihre Schwester hat es für sich ergriffen. Und nicht nur hat Martha das nicht in den Augen gehabt, aber ihre ganze Einstellung hat sich jetzt auf einmal durcheinander geführt. Ihre ganze Einstellung war jetzt verdreht. Sie verlierte, hör mir zu, die Priorität, sich an dem Dienst zu freuen. Zu freuen, dass sie den Herrn dienen darf. Sie war frustriert, dann war sie wütend. Und dann am dieser Höhepunkt ihrer Verzweiflung handelte sie auf eine Art und Weise, die zeigt, wie leicht es ist, etwas Gutes zwar zu tun, aber nicht, weil du nicht verstehst, was das Beste in diesem Moment ist, kommt die Frustration, kommt der Egoismus und dann kommt eine Unverschämtheit. Schau dir an, was sie sagt. Sie kam auf ihn zu, also auf Jesus. Herr, stopp mal kurz. Kannst du mal kurz anhalten? Ich weiß, das sind alles wichtige Dinge, was du hier gerade sagst. Aber sie war so frustriert, sie war so wütend. Sie unterbricht Jesus in dem, was er gerade tut. Und sie sagt zu ihm, Herr, kümmerst du dich nicht? Unfassbar. Eine Anschuldigung. Ich glaube, es gibt keine größere Anschuldigung als diese. Eine gnadenlose Aussage, die sie gegenüber Jesus trifft. Und ich will sie nur fragen, Martha, meinst du den, der auf dem du alle deine Sorgen werfen kannst? Sprichst du gerade mit ihm? Kümmerst du dich nicht? Martha ist außer Kontrolle. Es ist halt doch, als würde sie sagen, willst du da einfach sitzen und einfach weiter über göttliche, lebensverändernde, seelenverändernde, sündenzerstörende, himmlische, Segen erzeugende Freude, friedenschenkende, herrliche Wahrheiten bringen und die Tatsache ignorieren, dass der Tisch nicht gedeckt ist? Konkret sagt sie, ist es dir egal, dass meine Schwester mich hier alleine dienen lässt? Ich weiß, dass du alle Geheimnisse von Zeit und Ewigkeit kennst. Ich weiß, dass du alles weißt, was man über den Leben und Tod und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und alle Herrlichkeiten des Himmels wissen muss. Aber weißt du auch, dass das Brot im Ofen schwarz wird? Und Maria sitzt einfach da und tut nichts. Martha war mit dem Brot beschäftigt. Das Brot, das verdirbt. Sie sorgte sich um das Brot, das den Körper ernährt. Während Maria sich mit dem Brot beschäftigte, das die Seele ernährt. Was für eine verzerrte Sichtweise. Sie ist sogar so weit gegangen, Gott zu befehlen. Sag ihr, sie soll mir helfen. Ehrlich gesagt, finde ich das ziemlich erstaunlich. Eine herrische Frau. Und das alles nur, weil sie eine verdrehte Priorität hat. Sie hat es nicht begriffen. Aber bevor wir Martha verurteilen, was hält dich ab davon, im Hause des Herrn zu sein, sein Wort zu hören? Nimmst du dir Zeit, Tag für Tag, Woche für Woche, das Wort Gottes zu studieren? Wir wissen alle, wir leben in einer sehr tumulten, chaotischen Welt. Das ist keine Neuigkeit. Aber uns wurde das Wort Gottes gegeben. Wir schauen, was oftmals in der Welt geschieht oder in der sogenannten Kirche. Die verdrehten Sachen, die weltlichen Sachen, die dort einkehren. Und selber sind wir oftmals so machtlos. Und meine Überzeugung ist es, wir sind machtlos, weil das Volk Gottes das Wort Gottes nicht kennt. Nicht studiert. Nicht darauf baut, nicht als Wahrheit proklamiert. Welche lahmen Ausreden haben wir oftmals? Da ist noch das Fußballspiel, das muss ich unbedingt noch sehen. Und ich muss noch den Braten im Ofen haben. Da ist noch ein Arbeitsauftrag hier, da kann ich noch nicht hören. Falsch gesetzte Prioritäten. Wenn du Martha ansiehst und dich fragst, ob ihre Prioritäten verdreht sind, dann will ich dich anhalten und dich einladen, dein eigenes Leben anzuschauen und dich zu fragen, ob deine es auch sind. Ich persönlich, ich liebe es, dass das Wort Gottes zu studieren oder auch zu hören. Oftmals, wenn ich die Wäsche mache oder die Toiletten putze, ich liebe es einfach, Predigten zu hören. Auch deine. Das Wort Gottes immer laufen zu lassen, dass ich immer höre, was ist das Wort des Herrn? Und viele von uns sind Marias, die hier sitzen. Aber ich denke, es gibt doch vielleicht der ein oder andere Martha hier. Sie lässt sich in die unnötigen Dinge hineinziehen, die dich dann auch zur Frustration führen. Und dann verurteilst du vielleicht diejenigen, die das Richtige tun. Jesus hätte sagen können, Martha, halte dich zurück. Aber das tat er nicht. Er war so gnädig. Vers 41. Der Herr antwortete und sprach, Martha, Martha. Das ist eine Zärtlichkeit drin, oder? Eine liebenvolle Zurechtweisung, eine mitfühlende Zurechtweisung. Martha, Martha, du bist besorgt. Merimnao im Griechischen. Du bist übermäßig besorgt. Beunruhigt über so viele Dinge. Aber nur ein paar Dinge sind notwendig. Wirklich nur eins. Es war gut, das zu tun, was sie tat. Martha, das war nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt war es die Zeit, das Wort Gottes zu hören. Und er macht diese erstaunliche Aussage, nur ein paar Dinge so notwendig, wirklich nur eins. Wir erinnern uns an David. Ich suche nur dein Angesicht, ich will nur deine Schönheit sehen. Paulus an die Philippa, ich will sein wie du, ich will deine Schönheit sehen, ich will sein wie du, ich will dich lieben. Und das alles läuft auf eine Sache zusammen. Du musst den Herrn kennen. Du musst seine Gedanken kennen. Und wie kennst du seine Gedanken? Indem du an seinen Füßen sitzt und sein Wort hörst. Unser Leben ist so voll von unnötigen Dingen. So viele Dinge, die unsere Zeit kontrollieren. Ich habe übrigens nicht mehr 3 Kinder, sondern ich habe 4. Ich weiß, es ist immer viel los. Es ist immer was zu tun. Aber diese anderen Dinge, sie zermürben unsere Beziehungen. Wir ärgern uns über Dinge, die eigentlich keine Rolle spielen, sei es Politik oder andere Dinge, wo wir uns einmischen auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Ich will dir sagen, verpflichte dein Leben einer Sache. Die Schönheit des Herrn zu sehen wie David. Du sollst wie Paulus zu Christus werden. Viele Menschen werden nie in die Kirche hineinkommen. Ich war jetzt vor 4, 5 Tagen war ich in Barcelona und ich war an der Sagrada Familia, wenn ich schon mal da war, diese Riesenkirche, glaube ich, die größte der Welt. Und es waren Hunderte und Hunderte von Menschen dort, um ein Gebäude zu sehen. Die wahre Gemeinde Jesu sitzt hier vor mir. Und Menschen werden zwar nie hier reinstürmen, aber sie werden Kontakt haben mit dem Volk Gottes. Das seid ihr. Sie werden nie eine Bibel öffnen, aber lass sie doch eine lebendige Bibel kennen. Und nur so offenbart er seine Schönheit. Und Jesus sagt hier, Maria hat das gute Teil gewählt. In der Übersetzung verlieren wir so viel Bedeutung. Was Jesus hier eigentlich sagt, er hat es ein Superlativ. Ja? Maria hat sich das Beste ausgesucht. 5. Buch Mose 8, Vers 3 heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Oder? Das ist unser Leben. Das ist das, was am wichtigsten ist. Das ist der Vorläufer von allem anderen. Und nichts ist besser, als den Herrn sprechen zu hören. Nichts ist so wichtig. Nichts ist damit vergleichbar. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, liebe Gemeinde, ist es sie. Maria hat sich das Beste ausgesucht. Und er sagt, ich werde es ihr nicht wegnehmen. Ich schicke sie nicht in die Küche. Das wäre doch töricht. Maria hätte zwar nie eine Predigerin werden können oder einen offiziellen Dienst übernehmen sollen, aber sie würde mehr über den Herrn erfahren und deshalb würde sie die Schönheit des Herrn sehen und sie würde lernen, ihn mehr und mehr zu lieben. Nichts ist so wichtig wie die göttliche Wahrheit. Es ist die Priorität. Und der Herr stellt sich auf Marias Seite. Und ich denke, diese seltene Gelegenheit ist zu reich, zu entscheidend, um etwas anderes sich zuzuwenden. Ich hatte mal eine Inschrift im Dom zu Lübeck gesehen. Damit möchte ich enden. Dort, wo so viele Touristen hinrennen und dann vorbeilaufen, sie laufen an dieser Tafel vorbei. Und dort in dieser Inschrift heißt es: Ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Ihr nennt mich Licht und seht mich nicht. Ihr nennt mich Weg und geht ihn nicht. Ihr nennt mich Leben und begehret mich nicht. Ihr nennt mich Weise und folget mir nicht. Ihr nennt mich gütig und liebt mich nicht. Ihr nennt mich reich und bittet mich nicht. Ihr nennt mich ewig und sucht mich nicht. Ihr nennt mich gnädig und trauet mir nicht. Ihr nennt mich edel und dienet mir nicht. Ihr nennt mich allmächtig und ehret mich nicht. Ihr nennt mich gerecht und fürchtet mich nicht. Wenn ich euch verdamme, so klaget mich nicht. So, Vater, möchte ich diese Zeit im Worte beenden mit der Einladung, dass wir an deine Füße kommen können, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass wir deinen Herzschlag erfahren dürfen, dass wir erneut eine Liebe haben für das Wort Gottes, dass die EFG Zellhausen definiert, motiviert und informiert ist und inspiriert von der Wahrheit des Wort Gottes. Das Wort Gottes, so wie Jesaja sagt, sich nie verändern wird. Und möge die Welt, möge die ganze Region auf diese Gemeinde schauen und sehen, hier ist das Volk Gottes, was ihr Haus auf dem Worte Gottes baut. Und mögen viele zu der Kenntnis der Wahrheit kommen. In Jesu Namen. Amen.